Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Klar, Jürgen Klopp wird immer genannt, wenn es darum geht, Prototyp, wer ist der Prototyp des Trainers im absoluten Spitzenbereich. Aber natürlich ist die Antwort, wie schaut ein sehr guter Trainer aus im Spitzenfußball, ja, differenzierter zu betrachten. Man kann da natürlich auch schon alleine mit dem Grundsatz beginnen, was ist denn ein erfolgreicher Trainer und was ist ein guter Trainer? Ja, das muss ja nicht unbedingt das Gleiche sein.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Die Rückrunde hat begonnen und die ersten Trainer wackeln schon wieder, wie das üblich ist. Und dann kommt die Frage, wer ist denn jetzt der richtige Mann, wer soll es denn übernehmen? Die Frage also, wie sieht der richtige Fußballtrainer aus für meinen Verein? Ja, warum soll ich die Frage nicht beantworten? Zumindest mein Gast macht das in der heutigen Ausgabe, Dr. Anselm Küchle vom Internationalen Fußballinstitut. Dort ist er Leiter Aus- und Weiterbildung, hat sich nämlich genau mit dieser Frage beschäftigt, wie sieht der richtige Fußballtrainer aus, hat darüber promoviert und ist seit ganz, ganz frisch, man kann sagen seit wenigen Stunden, Doktor, denn er hat zu diesem Thema erfolgreich promoviert. Mit ihm gibt es jetzt gleich das Gespräch und wir beantworten die Frage, wie sieht der richtige Fußballtrainer aus? Anselm Küchle wird auch Namen nennen. Ja, dann wird euch das nicht überraschen, welche Namen er nennt. Das sind eigentlich immer so die Prominenten, die in der allerersten Reihe stehen. Aber ich glaube, die Hinarbeitung zu dieser Beantwortung, wie sieht der richtige Fußballtrainer aus? Was muss er mitbringen? Wen muss er mitbringen? Welche Qualitäten, welches Personal vielleicht in der Co-Trainerfrage? Sehr, sehr interessantes Gespräch, wie ich finde. Wer mich nicht kennt, ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Ralf Bosse, seit 30 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sky und das Sportradio, habe mehr als 1300 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live kommentiert, die Begegnungen der Welt- und Europameisterschaften live übertragen und bin seit langer Zeit mit Bosses Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt vertreten. Ja, dann kennt ihr mich, aber ihn kennt ihr noch nicht, Anselm Küchle, den werdet ihr jetzt kennenlernen, denn das ist mein Gast in der heutigen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Anselm Küchle darf ich begrüßen, der ist vom IFI. Die Fußballfans werden sagen, IFI, aber das F steht für Fußball. Das wird sich vermutlich jeder erklären können. Das ist das Internationale Fußballinstitut und Anselm Küchle ist dort Leiter in der Aus- und Weiterbildung. Herr Küchle, ich darf erstmal gratulieren. Sie sind ganz frisch Doktor geworden. Zwar nicht der Medizin, sondern Doktor Fuß. Gibt es sowas? Den Doktortitel im Fußball haben Sie bekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, Herr Bosse, vielen Dank. Vielen Dank für die Glückwünsche und auch schön, dass ich hier heute da sein kann. Seit gestern darf ich den Titel auch offiziell tragen, also sind Sie praktisch der Erste, mit dem ich mich seitdem unterhalte. Bin aber dennoch der gleiche Anselm Küchle wie vorher. Danke für die Einladung, dass ich dabei sein kann, freut mich.
Ja, mich freut das, dass Sie zugesagt haben, Herr Dr. Küchle. Müssen Sie sich nur daran gewöhnen, dass Sie jetzt einen kleinen Vornamen da haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ja auch was da muss man sich dran gewöhnen, weil man es vorher natürlich nicht hatte und ist aber auch ja irgendwo etwas Schönes. Man hat ja dafür auch eine Zeit lang sich in ein Thema sehr, sehr stark reingearbeitet und ich werde jetzt so die nächsten Wochen, Monate nutzen, um mich dann auch daran zu gewöhnen. Absolut.
Sie haben promoviert zum Thema Fußballtrainer. Wie sieht der richtige Trainer aus? Wir werden da gleich nochmal ausführlich drüber sprechen. Ich würde erstmal das Internationale Fußballinstitut gerne vorstellen wollen. Das ist ja ein dermaßen polyglottes Unternehmen. Man weiß ja gar nicht, wo ihr anfangt und wo ihr aufhört. Also euer Portfolio ist riesengroß. Kann man das irgendwie in wenigen Worten zusammenfassen?
Ich glaube, man kann das, aber natürlich verstehe ich das, wenn Außenstehende, die uns noch nicht so gut kennen, erstmal Schwierigkeiten haben damit, weil unsere Tätigkeiten tatsächlich sehr vielfältig sind. Wir sehen uns als das führende Kompetenzzentrum im Fußball und es gibt es auch schon seit 10 Jahren und wir sind in unterschiedlichen Feldern aktiv. Das eine ist die Aus- und Weiterbildung, für den Bereich bin ich verantwortlich, hauptverantwortlich am IFI. Wir beraten aber auch in unterschiedlichen Beratungsgebieten des Fußballsports. Und wir forschen. Ja, das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Beispielsweise meine Promotion war natürlich jetzt eine Forschungsstudie. Und die Ergebnisse unserer Studien fließen dann natürlich zum einen in die Aus- und Weiterbildung ein, aber zum anderen natürlich auch in unsere Beratungsleistung, woraus sich also ein Kreislauf am Ende des Tages bildet. Und uns als internationales Fußballinstitut geht es darum, Vereinen, Verbänden, Stakeholdern des Fußballs zu helfen, sich zu professionalisieren. Und wir sind natürlich dann auch irgendwo auch ein kleines bisschen Romantiker des Fußballs. Wir wollen den Fußball auch jeden Tag ein bisschen besser machen, zumindest dabei helfen. Das ist uns wichtig. Also das in ganz wenigen Worten. Und ich freue mich natürlich auch für Hörer Ihres Podcasts auch im Nachgang für Fragen gerne zur Verfügung zu stellen.
Stakeholder. Man zuckt zusammen und sagt, das ist das goldene Steak von Franck Ribéry. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Vielleicht können Sie uns diesen Begriff erklären, weil nicht jedem ist dieser Begriff geläufig.
Ja, also im Fußballsport gibt es unterschiedliche Stakeholder, in Anführungsstrichen. Das sind zum einen natürlich die Vereine, es sind die Verbände, es sind alle, die in diesem Zirkus Fußball irgendwo eine Rolle spielen. Da könnte man jetzt ganz viele nennen. Es sind die Medienanstalten, es sind Spielerberater, es sind die Sportler selbst und Vermarktungsagenturen, Sponsoren. Hier könnte man ganz, ganz viele aufzählen. Und für viele dieser Anspruchsgruppen haben wir eben auch ja, Angebote. Wir gehen aber hier auch super individuell auf jeden und jede ein. Das ist uns sehr, sehr wichtig, hier nicht unbedingt immer aus der Schublade zu ziehen, sondern einfach ja, den Bedürfnissen aller gerecht zu werden. Darum geht es uns. Das ist uns sehr wichtig.
Dann habe ich auch so ein kleines Mini-Steak, glaube ich, wenn ich das so richtig raushöre. Denn Sie stehen mir
Ja, auf
netterweise
jeden
für den Podcast Bosses Bundesliga zu mein Gott, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich selber heiße. Bosses Bundesliga-Blog zur Verfügung. Aber ich weiß, wie mein Gast heißt. Dr. Anselm Küchle, Leiter Aus- und Weiterbildung im Internationalen Fußballinstitut. Sie haben gerade gesagt, dass Sie viele beraten. Darf man fragen, wer das ist?
Also natürlich, ich sag mal, in der Vergangenheit haben wir schon das ein oder andere Projekt dem Deutschen Fußballbund gehabt. Das mögen auf der einen Seite Forschungsprojekte sein, aber auch Strategieprojekte. Das waren in der Vergangenheit unterschiedliche Themenfelder mit weiteren Verbänden zum Beispiel. Da kann ich auch eins aus der Aus- und Weiterbildung, Schnittstelle Aus- und Weiterbildung nehmen. Wir haben den Bundesliga-Campus mit der ÖFBL aufgebaut, also mit der österreichischen Fußball-Bundesliga. Der Bundesliga-Campus ist im Endeffekt die Weiterbildungsstätte der ÖFBL. Hier können sich beispielsweise die Manager der österreichischen Ligen aus- und weiterbilden im Rahmen eines Managerprogramms. Ja, das ist also auch ein sehr, sehr interessantes Programm. In vielen weiteren Projekten arbeiten wir natürlich mit unzähligen Clubs zusammen aus Deutschland, aber auch aus Österreich beispielsweise. Da bitte ich um Verständnis, dass ich natürlich jetzt auch nicht zu jedem Projekt etwas sagen kann. Aber so viel kann ich sagen, es sind Themengebiete rund um die Spielanalyse beispielsweise, wo wir sehr, sehr stark sind, Spiel- und Taktikanalyse, aber auch Scouting-Themen, ja, wo wir Vereine unterstützen, auf der einen Seite Strukturen aufzubauen, auf der anderen Seite aber tatsächlich in der praktischen Umsetzung der Analyse auch behilflich zu sein, Gegneranalysen, Einzelspieleranalysen durchzuführen, aber auch Kaderanalysen. Ja, und auf der anderen Seite machen wir das Gleiche aber auch beispielsweise für Spielerberatungsagenturen, um einzelne Spieler zu betrachten. Ja, wo haben sie ihre Stärken, wo haben sie ihre Schwächen? Das kann auch im Coaching sehr, sehr gut Anwendung finden. Also das heißt, Spieler analysieren, um dann zu schauen, wie können sie sich verbessern, ja, wenn das Spieler aus dem eigenen Portfolio beispielsweise von Spielerberatungsagenturen sind. Also im Bereich der Spielanalyse haben wir dort auch sehr, sehr viele spannende Tätigkeitsfelder, auch wenn ich vor allem in die Beratung dann schaue.
Darf man fragen, welche Vereine da auf Sie zurückgreifen?
Ja, das ist natürlich etwas, wo wir sehr diskret mit umgehen, ehrlich gesagt, aber das ist auch hier sehr vielfältig. Also da bewegen wir uns von der ersten Liga bis in die dritte Liga beispielsweise hinein. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wie ich es gerade auch schon gesagt habe, sind hier die Bedürfnisse anders. Da muss man ja auch sagen, dass es Vereine gibt in der Bundesliga, die sehr, sehr große Analyse, aber auch Scouting-Abteilungen haben, die also sehr, sehr viel hier selbst abdecken können, wenn nicht sogar alles, ja, den gesamten Prozess abdecken können. Aber es gibt eben natürlich auch viele Vereine, die eben jetzt hier nicht die Ressourcen haben von unzähligen Mitarbeitern und hier alles selbst abdecken können. Und hier kommen dann wir ins Spiel und versuchen natürlich dann auch zu unterstützen, wo wir können. Da bin ich wieder bei der Individualität. Es geht darum zu schauen, wo kann man den Vereinen oder auch Verbänden unter die Arme greifen, wo können wir behilflich sein mit unserer Kompetenz, die wir in den unterschiedlichen Feldern haben. Und ja, da versuchen wir dann anzusetzen und eben dieses fehlende Rädchen zu sein, was behilflich ist. Tut mir leid, dass ich an der Stelle jetzt hier nicht konkret auf einen Verein eingehe, aber das vielleicht so als Beispiel, ja, wie wir da vorgehen, den einzelnen Vereinen.
Ich lock trotzdem mal. Das Internationale Fußballinstitut sitzt in München und ein ortsansässiger Fußballverein wäre ja räumlich sehr, sehr nahe zu euch. Ist da irgendwie
irgendwas? Das stimmt. Sie meinen sicher die Spielvereinigung Unterhaching, oder?
Sehr gut gekontert, aber die sind an der Börse, die brauchen keine Hilfe.
Ja, mit der Spielvereinigung Unterhaching beispielsweise arbeiten wir sehr eng zusammen, das kann ich sagen. Also hier haben wir für Sandro Wagner und Team sehr, sehr viel auch gemacht in der Analyse. Das machen wir auch nach wie vor. Das Team rund um Markus Brunschneider und Julia Lauer vom IFI ist da sehr, sehr stark aktiv. Da geht es natürlich auch darum, technische Dinge zu implementieren, aber natürlich ganz und gar das Spiel zu verbessern, das eigene, die Gegnervorbereitung durchzuführen und so weiter. Klar, Sie meinten natürlich den FC Bayern. Mit dem FC Bayern haben wir auch ein sehr gutes Verhältnis. Auch hier ist es ein immer fortwährender Austausch. Hier geht es ja auch darum, dass wir zum Beispiel unsere Studierenden, die bei uns sind, den Fußballmanagement oder Training und Coaching Studiengang, sportwissenschaftliche Studiengang aktiv sind, ja auch gerne Einsicht gewähren wollen in Clubs. Und FC Bayern ermöglicht es zum Beispiel auch unseren Studierenden, dort mal vorbeizukommen, sich das Ganze anzuschauen, wie zum Beispiel zuletzt das Skills Lab, das ja neu formiert wurde am Campus. Also hier findet schon auch eine Kooperation auf verschiedenen Wegen statt. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig, den engen Draht auch zum Club zu haben. Und hier auch eben andersrum aktiv zu sein, also eben durch unsere Studierende, die dort vor Ort reinschauen können. Aber auch mit Bayern haben wir das eine oder andere Thema auch schon umgesetzt in der Vergangenheit, auf jeden Fall. Und hier ist eben so, dass wir eben nicht nur mit Bundesligisten zusammenarbeiten, sondern eben ja auch mit Vereinen aus der Regionalliga. Ja. Also eine große Spannbreite.
Skills Lab, ja. Es muss alles Englisch sein. Wirkt es wahrscheinlich noch etwas monströser. So ist es wahrscheinlich richtiger. Wir haben gehört, das Institut hat so viele Aufgaben und ist in so vielen Bereichen tätig. In unserem Vorgespräch habe ich gesagt, lassen Sie uns doch über etwas reden, was Sie also überragend beherrschen, denn Ihre Promotion ging genau über das Thema, über die Frage, wie sieht der richtige Fußballtrainer aus? Da haben Sie sich 3 Jahre lang intensiv mit beschäftigt und deswegen ja auch ganz frisch Ihren Doktortitel verliehen bekommen. Ist es einfach zu sagen, die Antwort ist Jürgen Klopp?
Das ist jetzt die sehr einfache Antwort, ja, das stimmt. Klar, Jürgen Klopp wird immer genannt, wenn es darum geht, Prototyp, wer ist der Prototyp des Trainers im absoluten Spitzenbereich? Aber natürlich ist die Antwort, wie schaut ein sehr guter Trainer aus im Spitzenfußball, ja, differenzierter zu betrachten. Man kann da natürlich auch schon alleine mit dem Grundsatz beginnen, was ist denn ein erfolgreicher Trainer und was ist ein guter Trainer? Ja, das muss ja nicht unbedingt das Gleiche sein. Ein erfolgreicher Trainer ist im absoluten Profifußball mit Sicherheit jemand, der viele Punkte holt, aber auch wieder viele, ist relativ. Beim SC Freiburg zum Beispiel ist natürlich ja, Streich. Also ich denke, ich würde sagen, ein erfolgreicher Trainer. Er hat die Ziele des Vereins immer wieder übertroffen. Er ist einfach auch schon sehr, sehr lange dort im Amt. Ja, und deswegen würde ich sagen, ein erfolgreicher Trainer. Das Gleiche trifft mit Sicherheit auch auf Heidenheim zu und ihren Trainer, der auch schon ewig dort im Verein ist und den Verein mit den Unterstützern hinter den Kulissen einfach auch dorthin gebracht hat, wo er ist. Und natürlich ist auch ein Jürgen Klopp ein erfolgreicher Trainer. Ich meine, er hat mit Liverpool einiges erreicht. Aber was ist denn am Ende ein guter Trainer? So, alleine hier könnten wir jetzt sehr, sehr lange diskutieren und sprechen. Klar ist auf jeden Fall, dass Trainer heutzutage im Spitzenfußball über sehr, sehr viele Fähigkeiten und Kompetenzen verfügen müssen, weil die Aufgaben einfach so stark sich verändert bzw. gewachsen sind. Und ja, das macht diesen Trainerjob einfach so faszinierend. Und das ist auch der Grund, warum ich dort so hängen geblieben bin über die vielen vergangenen Jahre. Und ja, hier ist der Cheftrainer der eine, aber es geht natürlich auch um das ganze Team hinter dem Cheftrainer, das heutzutage viel größer geworden ist und ja auch ganz wichtige Aufgaben in diesem Fußballkarussell übernimmt. Und eins ist natürlich auch ganz wichtig, wir reden jetzt hier gerade über Cheftrainer oder ich rede gerade über Cheftrainer im Profifußball. Auch die Cheftrainer oder Trainer im Amateurfußball haben natürlich extrem komplexe Aufgaben. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Sie haben eine andere Komplexität, ja, weil sie einem Job meistens nachgehen und dann am Abend sich auf die Fußballplätze stellen. Irgendwann muss man ja auch Trainingseinheiten vorbereiten und nachbereiten. Und auch Trainer im Amateurfußball müssen viele Gespräche führen. Also ich denke, es ist auch hier nicht die richtige Antwort zu sagen, der Trainerjob im Profifußball ist unbedingt schwieriger. Er ist einfach anders, ja, als im Amateurfußball. Jetzt habe ich da ein bisschen ausgeholt, aber wie Sie merken, ich glaube, das Themenfeld Trainer ist unfassbar spannend.
Ja, und Ihre Antwort ist auch spannend und interessant, weil es deutlich macht, der Trainer, also Einzelperson, Singular, ist es eigentlich gar nicht mehr. Bei meinem Verein Borussia Mönchengladbach gab es damals den Hennes Weißweiler, der 10 Jahre Trainer war, alleine auf dem Platz stehend, was damals 60er Jahre üblich war. Dann hat er Karl-Heinz Drygalski als Konditionstrainer dazugenommen. Das war eine Riesenrevolution damals. Wie kann das denn? Ein zweiter Trainer? Wie ist das? Heute kommt ein Trainer mit einer ganzen Gefolgschaft. Also der Trainer Einzelperson kann man gar nicht mehr sagen, ne?
Nee, das ist heutzutage ja fast schon veraltert. Ich denke, das sieht man auch im Amateurfußball sogar mittlerweile. Im Profifußball ist das natürlich alles noch viel extremer. Hier haben wir natürlich auch wieder Unterschiede von Verein zu Verein. Größere Vereine haben natürlich auch wieder mehr Möglichkeiten. Aber wir sehen es eigentlich immer so, dass wir neben einem Cheftrainer auch mindestens 2 Co-Trainer haben. Mittlerweile ist eben auch der Spielanalyst in den Trainerteams ganz fest integriert. Heißt ja häufig auch nicht mehr nur Spielanalyst, sondern sogar Co-Trainer-Spielanalyse, also eine höhere Wertigkeit eigentlich in einem Trainerteam bekommen. Es gibt mittlerweile auch Datenanalysten in den Trainerteams. Klar, wen man da auch erwähnen muss, sind der Athletiktrainer, ist der Torhütertrainer. Also der Staff wird sehr, sehr groß und da könnte man jetzt weitergehen bis zum Busfahrer, der auch eine wichtige Rolle irgendwo in so einem Staff einnimmt, ja, weil das Menschen sind, die einfach auch einen sehr guten Zugang häufig zu den Spielern und Spielerinnen haben. Ja, und von daher ist die Führungsarbeit für einen Trainer heutzutage viel, viel größer geworden. Wenn man den Begriff Trainer nennt, dann denkt man immer an jemanden in Sporthose, der auf dem Fußballplatz herumspringt oder der Hütchen aufstellt. Aber ja, ich denke, die Zeiten sind tatsächlich vorbei, wo sich die Aufgabe des Cheftrainers darauf bezieht, sondern oder nur darauf bezieht, natürlich immer noch eine wichtige Aufgabe. Es ist aber viel, viel mehr drumherum. Trainer sind mittlerweile absolute Führungspersönlichkeiten. Das waren sie sicher früher auch, aber heute mehr denn je, weil sie ganz viele Menschen führen müssen, anleiten müssen, Visionen vorgeben müssen. Und die ja eigentlich ja jeden Tag vor großen Personengruppen stehen. Das ist ja fast schon wie eine Führungsperson in einem x-beliebigen Unternehmen, wo man immer wieder vor Abteilungen steht, jeden Tag und Ansprachen hält. Ja, wie viele Ansprachen hält denn ein Trainer in so einer Woche? Das sind extrem viele, wenn man alle Vorbesprechungen, Nachbesprechungen, Kabinenansprachen nimmt. Das ist schon gewaltig und ja, daran steckt es ja schon. Deswegen müssen einfach Trainer über extrem hohe Kompetenzausprägung verfügen, beispielsweise im Bereich der Kommunikationsfähigkeit. Ja, man muss sich einfach ausdrücken können. Man muss wissen, wann spreche ich wie mit den verschiedenen Akteuren. Da meine ich die Spieler, da meine ich aber auch wieder den Staff, die Co-Trainer. Wie binde ich sie ein an den unterschiedlichen Stellen? Wann delegiere ich was? Und. Also eine unfassbar vielfältige Aufgabe. Und immer wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, können da natürlich auch dann Fehler passieren. Das ist klar. Aber ich glaube, da zeigt sich dann auch wieder die Führungsstärke, wenn man erkennt, als Trainer oder Trainerin, dass man vielleicht hier und da mal übers Ziel hinausgeschossen ist, das dann wieder auch da wieder zurückzurudern und die Menschen eben wieder einzufangen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Kunst auch von Trainern heute. Man arbeitet halt einfach mit sehr, sehr vielen Menschen zusammen und ist deswegen ja die absolute Führungskraft in so einem Fußballteam.
Sie haben gerade interessanterweise die Busfahrer erwähnt, die ja kaum eine Rolle spielen. Wenn ich nochmal auf meine Borussia zurückgeben kann, Heinz Wallrath, Friedhelm Schellen, Markus Breuer, das waren die 3 Busfahrer der letzten 30 Jahre bei der Borussia. Ja. Wenig Fluktuation, weil viel Vertrauen. Alles, was im Bus passiert, muss da auch bleiben. Ich brauche niemanden, der sofort am Twittern ist und sagt, der hat schon wieder ein Bier getrunken. Gilt für die Trainer genauso Vertrauensbasis. Ein Trainer kann überragend sein in der Analyse, im Reagieren auf Gegner. Aber wenn er nicht in der Lage ist, das Vertrauen der Mannschaft zu bekommen, haben wir wahrscheinlich 2 Seiten, die nie erfolgreich zusammen sein werden. Ist Vertrauen Grundvoraussetzung, um überhaupt erfolgreich zu haben, sowohl von Spieler Richtung Trainerseite als auch umgekehrt?
Ja. Also Vertrauen, Vertrauenswürdigkeit, Glaubwürdigkeit auszustrahlen als Trainer ist aus meiner Sicht das A und O. Das hat auch die Studie gezeigt, aber auch andere. Es ist einfach essentiell, dass Trainer glaubwürdig sind gegenüber ihren Spielern, aber natürlich auch gegenüber vielen anderen Menschen draußen. Ich meine, ein Jürgen Klopp, kommen wir zu ihm nochmal, ist ja beispielsweise auch für die Öffentlichkeit extrem glaubwürdig, auch wie er sich auf Pressekonferenzen verhält beispielsweise. Das kann man für Streich genauso sagen. Er kann auch mal Sachen sagen, die vielleicht ein anderer Trainer sich nicht erlauben kann, mal Putin die politische Statements mal ein bisschen neckischer antworten. Ja, das kann er sich erlauben, weil das einfach zu seiner Persönlichkeit passt. Ja, Glaubwürdigkeit ist das A und O eines Cheftrainers. Wenn man die verloren hat, diese Glaubwürdigkeit auch vor einem Team, ja, ich glaube, dann stimmt etwas nicht mehr und dann ja, kommt es ja leider häufig auch zu Trainerwechseln. Ich glaube eben, ein Grund dafür ist eben auch dann die fehlende Glaubwürdigkeit, das fehlende Vertrauen in die Trainerpersönlichkeiten, ja, die dann auch dazu führt, dass ein Cut zwischen der Mannschaft und dem Trainer eben ja, besteht irgendwann.
Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, was Sie gesagt haben, würde ich jetzt sagen, der optimale Trainer ist ein Kumpeltyp, der gerne mal einen Spruch macht, der aber trotzdem auch zeitgleich Autorität ausstrahlt und sie auch ausübt, nicht ausspielt, aber ausübt und ganz klar sagt, hier geht es lang, der in der Außendarstellung sehr sympathisch rüberkommt, man sagt gerne Menschenfänger, der deswegen auch in der Außendarstellung zu Dingen befragt wird, wo er inhaltlich was sagen kann, dann soll er noch erfolgreich sein. Und wenn es ganz optimal ist, dann ist er noch keine 40, sondern gerne drunter. Dann lande ich auch irgendwo bei Julian Nagelsmann. Ist dieses Anforderungsprofil von mir jetzt so richtig zusammengefasst? Fehlt da was oder sagen Sie, nö, die und die Punkte sind gar nicht notwendig?
Also ich denke natürlich, dass viele Dinge, die Sie jetzt gesagt haben, zutreffen. Am Ende des Tages, glaube ich, muss man auch als Cheftrainer nicht immer der Kumpeltyp schlechthin sein. Aber ich denke, man muss heutzutage einfach ein sehr offenes Ohr zu seinen Spielern haben. Spieler möchten heutzutage auch mehr Mitsprache haben. Sie möchten auch mehr verstehen, was passiert denn da? Was machen wir denn überhaupt hier? Das trifft auf die Jugend zu. Das trifft aber auch, denke ich, jetzt auch auf den Profifußball zu. Es gibt ja sehr, sehr viele Spieler, die sich auch außerhalb ihrer Arbeitszeiten, Anführungsstrichen, mit dem Fußballsport beschäftigen, mit Taktik und so weiter. Also Trainer müssen da offen sein, auch in den Austausch zu gehen mit ihren Spielern. Ich denke, dass es auch darum geht, als Trainer heutzutage auch noch mehr diese Vision vorzugeben. Was wollen wir erreichen? Wo wollen wir hin? Ich denke, also dieses Zusammenholen der Mannschaft, die Begeisterungsfähigkeit auslösen. Ich denke, da war vieles dabei, was Sie jetzt gesagt haben. Ob das Alter am Ende eine Rolle spielt, ist natürlich die Frage. Es können auch ältere Trainer, sehr gute Trainer sein und auch eben ganz junge, wie wir bei Nagelsmann sind, können eben auch sehr, sehr gute Trainer sein, weil am Ende macht es die Mischung. Jeder bringt verschiedene Stärken mit ein. Und dann geht es eben auch darum, welche Co-Trainer stelle ich dem Trainer zur Verfügung. Dann bin ich wieder hier. Es geht um das Gesamtbild. Das ist für mich wie so ein Mosaik. Wenn der Cheftrainer über gewisse Stärken verfügt, dann verfügt er mit Sicherheit auch über Schattenseiten. Und diese Schattenseiten kann man über eine sehr, sehr gute Auswahl des Staffs, denke ich, beseitigen bzw. minimieren. Und das ist dann für mich eine gelungene personelle Zusammensetzung, auch eines Trainerteams am Ende des Tages. Ja, also deswegen komme ich zurück zu Ihrer Frage. Ich finde, Sie haben da schon sehr viele Aspekte genannt, die für einen Trainer heutzutage sehr wichtig sind. Absolut. Wir haben ja übrigens auch bei meiner Studie ging es ja auch darum zu schauen, wie sehen sich denn selber auch Trainer und wie werden sie denn auch gesehen, ja, von Entscheidern. Und was halt hier auch wieder sehr, sehr interessant ist, wir haben vormalig ja auch eruieren wollen, okay, was sind denn die so wichtige Kompetenzen für Cheftrainer? Und über eine haben wir schon gesprochen, die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit. Wichtig ist natürlich auch die Spieler- und Mitarbeiterförderung. Auch darüber haben wir gesprochen. Klar, der Trainer muss gewillt sein, Spieler weiterzubringen und auch die Mitarbeiter zu fördern. Es geht um die Kommunikationsfähigkeit, das haben wir auch schon gesagt, und auch über das Coaching, über diese Führung der Mannschaft. Und diese vier Aspekte, die ich jetzt hier genannt habe, das sind absolute Kompetenzen, die für die Beziehungsgestaltung elementar sind. Ja, und das ist also extrem schwer, auch für Trainer, sich in diesen Bereichen beispielsweise zu reflektieren. Das halte ich für Trainer heutzutage auch sehr, sehr wichtig, immer wieder an sich zu arbeiten, sich auch Feedback, da bin ich eben ein Stichwort, einzuholen. In diesen vier Kompetenzen, die ich jetzt gerade genannt habe, die für die Beziehungsgestaltung elementar sind, ist es sehr, sehr schwer, sich selber zu reflektieren. Man hört ja sehr, sehr selten, dass ein Trainer über sich sagen würde, hey, ich bin nicht glaubwürdig genug oder hier fehlt mir was oder ich bin nicht kommunikationsfähig genug oder nicht stark genug in diesem Bereich. Deswegen ist es aus unserer Sicht, aus meiner Sicht extrem wichtig, dass man hier sich entsprechende Mentoren, Förderer, Coaches auch an die Seite holt, ja, die hier auch mal ein ehrliches Feedback geben, sodass man sich hier entwickeln kann. Denn wie gesagt, die eigene Wahrnehmung ist in diesen Bereichen oft anders. Ja, und das Feedback einholen, die Reflexionsstärke ist, denke ich, für Trainer heutzutage auch extrem wichtig.
Weiterentwicklung von Trainern. Sie werden älter, die Trainer. Das, glaube ich, mache ich jetzt aber gar nicht mal an der Lebensjahreszahl fest. Üblich, jedes Jahr kommt ein Jahr drauf. Aber ich glaube eher, es könnte auch daran liegen, dass ich vom Kopf her als Trainer älter werde, denn ich werde nun mal in meiner menschlichen Entwicklung älter, bekomme aber immer wieder eine Spielergeneration, die jünger ist. Also irgendwann wird diese Differenz ja immer größer werden, dass ich 20-Jährige in meinem Kader habe, wo ich aber jetzt vielleicht 30 Jahre Unterschied habe, eine ganze Generation, meine Lebenseinstellung, Erwartung als Trainer, als Privatmensch ist eine andere als bei einem 20-Jährigen, der zu mir ins Training kommt und dem ich sage, du rennst jetzt 10-mal links rum. Und der sagt mir, wie soll denn links rum, soll ich nicht rechts rum rennen? Die Jugend von heute, wie es immer so schön heißt, die macht ja nicht einfach. Die hinterfragt ja, warum, was bringt mir das? Ist da ein Problem zu sehen, dass Trainer nicht jetzt vom Lebensalter älter werden, sondern vom Kopf her einfach älter werden und die nachwachsende Spielergeneration nicht mehr verstehen, dass sie daran scheitern?
Ich denke, dass der Begriff lebenslanges Lernen hier gut passt. Ich glaube nicht unbedingt, dass es ein Problem ist, sondern ich glaube, dass schon die Trainer heutzutage auch erkannt haben, sie müssen einfach mit der Zeit gehen, diese Herausforderungen annehmen und immer weiter lernen. Man sollte nicht aufhören zu lernen, denn wir sehen es ja zum Beispiel im Bereich der Technisierung, der Digitalisierung, dass soziale Netzwerke in den letzten vielen Jahren dazu kamen. Es kamen aber technische Erneuerungen mit dazu. Dann meine ich das ganze Tracking beispielsweise von Daten von Spielern. Aber auch der Bereich der Spielanalyse hat ja ganz viele technische Neuerungen mitgebracht. Und Trainer sollten sich hier halt einfach auch offen gegenüber diesen Veränderungen zeigen und zu lernen. Und das gilt natürlich genauso für Verhaltensweisen von Spielern, für die junge nachkommende Generation, dass man sich hier informiert, wissbegierig und neugierig bleibt. Worauf liegt denn diese Generation Wert? Ja, wie kann ich hier eine andere Ansprache geltend machen? Also ich glaube schon, dass Trainer, und das gilt aber grundsätzlich auch wieder für Führungskräfte, auch von Unternehmen, müssen einfach reflektiert sein, müssen immer wieder auch sich hinterfragen, aber nicht auch zu stark in den Spiegel schauen. Ich glaube, das kann auch Unsicherheit auslösen, sondern darauf achten, ja, wo kann ich ansetzen, wo kann ich auch mal Dinge anders machen, denn wir sind ja auch Gewohnheitstiere, wir Menschen, und fühlen uns da dann auch mal sehr wohl, wo kann ich auch mal aus Gewohnheiten ausbrechen. Und dann komme ich wieder zu dem Thema, ich halte einfach Mentoren für extrem wichtig. Das hat auch die Studie gezeigt, dass die Trainer durch Mentoren, durch Unterstützer extrem viel gelernt haben in der Vergangenheit und auch im Hier und Jetzt, um sich weiterzuentwickeln, die ihnen kritisches Feedback geben, aber auch mal sagen, wenn man was sehr gut gemacht hat. Und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig, um dann eben auch solchen Herausforderungen gerecht zu werden. Ich meine, wir haben es ja auch zum Beispiel damit zu tun, dass wir immer mehr Kulturen auch haben im Fußballsport, speziell natürlich im Profifußball. Es werden sehr viele Spieler auch international verpflichtet, aus afrikanischen Ländern, aus Südamerika oder sonst woher. Und hier gilt es ja zum Beispiel für Profitrainer auch, sich auch dem anzunehmen und zu sagen, okay, wie gehe ich denn jetzt mit meinem Spieler aus Asien beispielsweise um, aus China? Ja, oder wie gehe ich mit unserem Neuzugang aus Brasilien um? Denn hier sind ja auch die Kulturen unterschiedlich. Stichwort interkulturelle Kompetenz, auch damit muss man sich beschäftigen. Und ich kenne ganz viele Trainer, die sich genau damit ja auch beschäftigen, hier auch sich Rat bei Experten holen, um hier sich ja im Endeffekt aufzuschlauen in diesen Bereichen. Und darum geht es, neugierig bleiben und immer weiter lernen wollen. Ich glaube, dann ist man sehr, sehr gut beraten.
Es hat ja in dieser Position Trainer wenig Weiterentwicklung gegeben. Als Bertie Vogt sagte, bei mir ist jetzt erstmal ein Co-Trainer unten, der guckt, ob das alles so funktioniert. Bialit Barski damals. Ich gehe oben auf die Zuschauertribüne und gucke mir die erste Halbzeit von oben an und komme dann runter. Da haben alle gesagt, was macht denn jetzt? Ist ja doof, geht nach oben, geht da vorne und hinten nicht. Das war so ein bisschen Revolution und Weiterentwicklung. Danach, glaube ich, ist es nur dazu gekommen, dass Trainer noch mehr Co-Trainer genommen haben. Ansonsten steht es da weitestgehend. Gibt es aus Ihrer Sicht irgendwie einen Blick in die Zukunft, wie sich der Trainer weiterentwickeln wird?
Ja, das ist eine super interessante Frage. Ich glaube, dass einfach die Auswahl des gesamten Staffs noch viel mehr an Bedeutung gewinnt. Ich glaube, in der Vergangenheit war das den Trainern selber schon auch klar, dass es wichtig ist, entsprechende Co-Trainer auch an der Seite zu haben. Ich glaube aber, dass das noch viel, viel wichtiger wird. Denn wir sehen ja schon, wie gesagt, da kann ich am Anfang des Gesprächs gehen, einfach vielfältige Aufgaben eines Trainers. begonnen bei der Trainingsplanung, Durchführung, Beobachtung, Spielvor- und Nachbereitung, Trainings- und Belastungssteuerung, aber eben dann auch die Themen Medien, Öffentlichkeitsarbeit oder eben die ganzen Coaching, Führungsthemen, Mannschaftsführung, Mitarbeiterführung. Und die erstgenannten, also Dinge wie Trainingsplanung, Trainingsdurchführung oder die Spielvor- und Nachbereitung, die Trainingsbelastungssteuerung, die können gut delegiert werden. Ja? Die anderen Themen, die ich genannt habe, die Führung der Mannschaft, oder auch die Medienöffentlichkeitsarbeit sehr, sehr schwer. Das muss meistens der Cheftrainer nehmen. Ich glaube, dass hier einfach zukünftig noch viel stärker darauf geachtet wird. Einmal bei den Entscheidern, bei der Auswahl des Staffs, aber auch bei den Trainern selbst. Und eine Entwicklung, die sehen wir ja schon auch seit einiger Zeit. Mittlerweile suchen sich ja Trainer schon fast einen festen Staff aus, mit dem sie dann auch zu den unterschiedlichen Vereinen gehen. Ja, es ist so, dass man eigentlich dann seine Vertrauensperson um sich geschart hat und ja, mit diesem Staff dann eben weitergeht. Also ich glaube, das ist ein Aspekt. Im Umgang mit der Mannschaft wird es immer unterschiedliche Modelle geben. Es wird immer Cheftrainer geben, die, denke ich, sehr, sehr viel gerne auf dem Platz selbst erarbeiten mit dem Team. Es wird Trainer geben, die dann auch auf dem Platz dann eine extrem starke Aufteilung haben mit dem Co-Trainer. Ich denke, ja, das wird auch so bleiben. Und ich bin gespannt, ja, wie das weiter Einzug hält, auch bei uns in Deutschland. Was natürlich auch interessant sein wird zu beobachten, ist die Frage, schaffen wir es, Trainerinnen in Cheftrainerpositionen zu bekommen, dann auch jetzt mal in der Frauen-Bundesliga. Ja, das ist ja auch hier in Männern dominiert oder aber auch im Männerfußball. Darauf bin ich sehr gespannt und natürlich würde ich mir wünschen, dass auch Frauen hier mehr in diese Positionen kommen. Das ist übrigens auch was, wo wir uns als IFI auch stark engagieren möchten. Aber auch da bin ich mir sicher, wird viel passieren, denn auch der DFB wird hier ja auch hoffentlich in der nächsten Zeit auch hier noch mehr Gas geben, um hier eben diese Chancen auch zu erhöhen. Ja, das wäre eine schöne Sache, definitiv.
Wir haben mal eben über Vertrauensbasis gesprochen. Halten Sie das für denkbar, dass eine männerdominierte Sportart Fußball, dass 30 Männer in der Kabine Vertrauen haben zu einer Frau, die aber jetzt als Trainerin natürlich ganz weit oben steht? Wenn die sagt, das machen wir so, dann ist das göttliche Wort. Da müssen sich erstmal alle nachrichten. Ja. Glauben Sie wirklich, dass das mal funktionieren wird?
Sicher müssen hier viele alte Denkmuster aufgebrochen werden. Ich glaube, wir befinden uns hier schon auf einem Weg, der auch weiter gegangen werden muss und ist natürlich unfassbar ja, schwierig. Das ist eine riesen Herausforderung. Das sehen wir auch ja in vielen Diskussionen, die teils im Fernsehen auch ausgetragen werden. Klar, alte Denkmuster müssen aufgebrochen werden. Ich glaube, dass es schon auch noch etwas dauern wird, bis man soweit ist. Wenn Sie mich auch fragen, ob ich glaube, ob das funktionieren kann, dann sage ich ja, klar. Also ich glaube schon, dass Frauen auch dann eben Männern ja, hier eben auch einen Weg vorgeben können. Denn am Ende geht es ja auch wieder darum, da komme ich zu dem geflügelten Wort, eben Kompetenz, sind die Cheftrainerinnen dann so kompetent, dass sie die Spieler weiterbringen können. Was wollen Spieler? Spieler wollen, klar, unter den ersten Elf stehen. Sie wollen sich aber auch weiterentwickeln. Und ich glaube, wenn Spieler erkennen, dass sie der Mensch, der da vorne steht, egal ob Mann oder Frau, weiterentwickeln kann, dann werden sie das auch annehmen und akzeptieren. Und da bin ich einfach sehr, sehr gespannt und freue mich einfach auf die Entwicklung, auch diese zu beobachten. Aber ich würde es natürlich begrüßen, ja, wenn hier noch mehr Offenheit bestehen würde.
Inka Grings hat es ja mal versucht, sage ich mal, beim SV Strahlen, ist mittlerweile bei den Frauen des FC Zürich gelandet, also scheint da jetzt auch nicht so richtig angekommen zu sein, wie man das so schön sagt. Wir haben mal in der Co-Trainer-Position, die hatten Sie ja gerade mal angesprochen, dass ein Cheftrainer eigentlich immer ja mindestens einer, gerne zwei Co-Trainer mitnimmt bei einem Vereinswechsel, ja auch viele interessante Dinge gehabt. Ich erinnere mich an den Fehlerflüsterer, den wir gehabt haben als Co-Trainer in der Nationalmannschaft. Da hat es nicht funktioniert. Dann hatten wir den René Maric, der Co-Trainer ist, ja, der über die sozialen Medien eigentlich auf sich aufmerksam machen konnte, zu Marco Rose hin. Und der hat dann gemerkt, oh, das ist ein richtig guter, vielleicht kann ich den mal bei mir ins Trainerteam holen. Das sind ja fast ja Quereinsteiger beziehungsweise vernichtende Urteile, wenn man vom Fehlerflüsterer spricht. Ist da noch so ein Hintertürchen offen, dass man wirklich als völlig Außenstehender in diesen Profibereich kommen kann als Trainer?
Ich denke, völlig außerstehend ist natürlich, würde ich jetzt nicht sagen, beziehungsweise ich würde anders sagen. Ich glaube, es ist heutzutage nicht so, dass man Profi gewesen sein muss, um ein Trainer zu werden im Profifußball oder gar ein guter Trainer zu werden im Profifußball. Ich glaube, dass da andere Komponenten eine Rolle spielen. Ich denke, dass als ehemaliger Profi, als ehemalige Profispielerin natürlich irgendwo gewisse Chancen erhöht werden. Ja, man hat Erfahrungen gemacht, man hat in vollen Stadien vielleicht gespielt, man kennt die Prozesse in so einer Profifußballkabine. Also man hat einfach gewisse Kompetenzen aufbauen können, die jetzt andere, die davon nichts wissen, nicht profitieren konnten. Ja, wie beispielsweise auch das Thema Belastbarkeit, ja, Druck, der Druck zurechtkommen in einem vollen Stadion, das einen auspfeift. Ja, das sind ja alles Dinge, das sind Erfahrungswerte, die machen einen stärker am Ende des Tages. Andererseits ist es aber so, dass einfach ja, Menschen, die eben nicht im Profifußball aktiv waren als Spieler, häufig einfach schon mit 30 beispielsweise über eine ja, sehr, sehr lange Trainererfahrung blicken können. Ja, also jemand, der eben den Fokus sehr, sehr früh auf das Traineramt gelegt hat. Meinetwegen, es gibt viele Beispiele, auch ich habe mit 16, mit 15 schon in Mannschaften trainiert gehabt, sammelt man einfach schon so viel Erfahrung mit Menschen und als Trainer. Ja, von denen kann dann ein Profifußballer, der mit 34 vielleicht in diese Richtung einschlägt, eben noch nicht zehren. Ja, und so gibt es einfach Pro und Cons am Ende des Tages. Und das hat auch die Studie gezeigt. Profi gewesen zu sein, ist schön und wie gesagt, gibt einem einen guten, ja, einen guten Grundstock, ist aber nicht alles am Ende, weil der Trainerjob am Ende dann einfach auch ein Beruf ist, den man heutzutage erlernen muss. Darum geht's.
Mir fällt gerade ein, dass ich, glaube ich, in meiner letzten Aussage viele Hörer von Bosses Bundesliga-Blog jetzt hier nervös oder neugierig gemacht habe. Fehlerflüsterer, wer war das? Michael Skibbe, ich habe ihn gar nicht namentlich genannt, war Fehlerflüsterer in der Nationalmannschaft. Zumindest hatte das, glaube ich, die Bild-Zeitung.
Gut, dass Sie die Quizfrage nicht gestellt haben.
Ich glaube, die Bild-Zeitung hatte ihn zum Fehlerflüsterer gemacht. Er hätte als Co-Trainer die falschen Hinweise gegeben an Berti Vogts damals auch. Ne? Ich meine wohl. Jetzt haben wir Dr. Anselm Küchle, ich betone es gerne, weil es ganz, ganz frisch ist, eingangs die Frage gestellt, wie sieht der richtige Fußballtrainer aus? Ich würde zum Ende ganz gerne die Frage anders stellen an Sie persönlich, Herr Küchle. Wer ist denn für Sie der richtige Fußballtrainer?
Ja, wenn Sie jetzt Namen hören wollen, dann versuche ich mal eine Mischung hinzubekommen. Beziehungsweise, ich beantworte es mal so, ich glaube, am Ende des Tages muss man immer betrachten, welchen Verein hat man da vor sich? Welche Gegebenheiten sind dort? Welche Spieler hat man dort, welche Historie aber auch und was erwartet sich am Ende des Tages auch ein Verein von einem Trainer? Soll er ein Repräsentant sein? Soll er jemand sein, der auf dem Platz einfach seine absoluten Stärken hat? Das ist schon eine entscheidende Frage. Also man muss sich gewisse Fragen vorher stellen. Was möchte ich von seinem Trainer? Wenn Sie mich nach Sympathien fragen, natürlich finde ich einen Jürgen Klopp einen einfach insgesamt vom Grundpaket erstmal sehr, sehr starken Trainer, eine starke Trainerpersönlichkeit, ohne ihn jetzt aber in der Kabine erlebt zu haben, denn das fällt mir schwer. Auch natürlich, viel genannt heute Streich, finde ich, natürlich macht einen sehr, sehr starken Eindruck. Ist ja auch jemand, der auf jeden Fall einfach auch anders ist, der auch sehr emotional auch sein kann in der Kabine, wie man so hört, aber dann doch auch im richtigen Moment auch wieder sehr sensibel mit den Spielern auch im Einzelgespräch wieder umgehen kann, wenn er mal über das Team hinausgeschossen ist. Und dann kann ich aber auch noch Trainer nennen, wie zum Beispiel Glasner, der für mich einen absolut Top-Job macht. Das ist ja auch jemand, der immer unter dem Radar so ein bisschen läuft, gar nicht so viel beachtet wird eigentlich. Eher meine Wahrnehmung, dass er immer kritischer beäugt wird in den Medien, aber aus meiner Sicht auch ein sehr einfühlsamer Trainer mit einem hohen ja, Expertise-Schatz, der es einfach versteht, auch mit Menschen umzugehen. Also von daher möchte ich ihn heute auf jeden Fall auch mal hier nennen. Ja, und es gibt unzählige sehr, sehr gute Trainer mehr. Das ist klar. Und jeder hat so seine Stärken. Ich glaube, als Trainer ist es extrem wichtig, dass man seine Stärken hervorruft, ja, und dann ganz, ganz ehrlich mit sich umgeht und sagt, wo habe ich meine Schattenseiten, wo hole ich mir meine Experten dazu, wo kann ich dann eben ein starkes Team bilden. Und denke, das wird für die Zukunft auch wichtig sein. Es ist keine One-Man-Show. Es geht immer darum, ein starkes Team zu bilden. Das ist auch was, wo ich sehr, sehr gerne auch drauf schaue. Was muss dann so ein Co-Trainer, eine Co-Trainerin oder mehrere Co-Trainer, Co-Trainerinnen mitbringen, um dann eben dieses Team stark zu ergänzen? Auch eine spannende Frage in Zukunft, definitiv.
Ich dachte, Sie hätten gesagt, bei der Frage, wer ist der richtige Trainer, der Erfolg hat? Das ist eigentlich immer der Richtige.
Das wäre eine einfache, schnelle Antwort gewesen, bestimmt. Aber ich glaube, damit wären sie nicht zufrieden gewesen.
Also ich werde ja durchaus auch oft mal gefragt, wenn Trainerwechsel ist in der Bundesliga, was, wen hättest du denn für einen richtigen? Ich sage, du, wenn mir der Zeugwart garantiert, dass ich jetzt alle Spiele gewinne, ist das genau der richtige Trainer. Der hat vielleicht überhaupt keine Ahnung von Trainingssteuerung, Belastungssteuerung oder was auch immer. Egal, was der macht, wenn er sagt, wir springen jeden Tag über brennenden Reifen und rennen über Glas und du gewinnst jedes Spiel, Bombentrainer, ist das genau der richtige? Also ganz am Ende geht es tatsächlich wirklich nur um Erfolg, ne, oder?
Absolut. So ist es, ja, im Profifußball definitiv. Es geht um Punkte, es geht um Gewinnen. Ganz klar, ja, im Amateurfußball ab einer gewissen Liga mit Sicherheit auf jeden Fall. Und im Nachwuchsfußball ist das aber wieder anders. Da brauchen wir wieder andere Trainer und Trainerinnen. Ja, aber im Profifußball stimme ich Ihnen da absolut zu. Und da werden auch Spieler, wenn man sie fragt, sagen, klar, ein Trainer muss jemand sein, für den ich durchs Feuer gehe. Das ist immer diese Antwort. Und wie man dieses Feuer erzeugt, es gibt unterschiedliche Wege. Und das ist ja das absolut Spannende am Fußball. Es gibt nicht immer nur diese einfache Erklärung, so wird es gemacht, sondern es gibt am Ende verschiedene Wege, die auch zum Erfolg führen können. Ja, und deswegen fasziniert uns ja dieser Sport alle so sehr.
Und hoffentlich hat auch dieses Gespräch fasziniert. Mich zumindest hat es. Anselm Kühle, vielen Dank. Vom Internationalen Fußballinstitut, der Leiter Aus- und Weiterbildung, mit ihm habe ich gesprochen über die Frage, wie sieht der richtige Fußballtrainer aus? Und ich glaube, wir haben viel, viel gehört, was er zumindest mitbringen muss. Namentlich haben wir auch ein paar gehört, die es durchaus sein könnten oder vielleicht sogar sind. Aber wie es dann nach vorne aussieht in der Zukunft, das wissen wir nicht. Dr. Anselm Kühle, vielen, vielen Dank und gerne nochmal Glückwunsch zur Promotion, dass Sie das hingekriegt haben. 3 Jahre lang mit diesem Thema intensiv gearbeitet. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht. Auf bald wieder und danke für die Gratulationen. Alles Gute und ein tolles Jahr zu 2022. Natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern. Bis bald. Ciao, ciao.
Vielen Dank, Anselm Kühle, dass Sie Zeit hatten, mit mir mal die Frage zu beantworten, obwohl, die haben Sie ja eigentlich beantwortet, mit Ihrer Promotion, wie sieht der richtige Fußballtrainer aus? Sehr schön, jetzt wissen wir das und jetzt wisst ihr vor allen Dingen, wer der richtige Trainer ist für eure Mannschaft, Kloppo, der Christian Streich, Oliver Glasner, also ich glaube die typischen Verdächtigen, die auch immer wieder genannt werden, weil sie durchaus auch erfolgreich Fußballtrainer sind. Danke, Anselm Kühle. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr könnt mich erreichen über Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular, ausfüllen, abschicken und da melde ich mich gerne. Über diese Wege könnt ihr auch mal Themenvorschläge einreichen, die ich da umsetzen soll. Und für neue Hörer, die dabei waren, hat mich gefreut, dass ihr mal reingehört habt. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Könnt ihr gerne abonnieren, kostenlos natürlich, und dann verpasst ihr da nichts. Das war dann die heutige Ausgabe. Schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Ein erfolgreiches Wochenende wünsche ich euch. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.